Liebe Freunde und Kollegen, ich hatte die Chance, mit Oskar von Stetten über die SLF und NL&T im Allgemeinen zu sprechen und wünsche euch viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zum Podcast. Hallo lieber Oskar, du bist zum zweiten Mal dabei, das freut mich sehr. Das ist rein nur Audio, das Winken sieht tatsächlich keiner.
Da kann ich meine Hose wieder ausziehen, oder?
So wie Yoshi Terauchi damals in seinem legendären Webinar. Kennst du die Geschichte?
Ja.
Da hat er quasi sein Video abgespielt von seinem Vortrag und manche haben sich gewundert, warum er denn da sitzt im Zoom als Teilnehmer und zuguckt. Und dann ist er irgendwann aufgestanden und hat er tatsächlich nur eine Unterhose an. Aber oben hier Anzug und alles.
Total alles, ne? Der Homeoffice-Effekt, ey. Ach Gott, ey. Ja, mich freut's auch sehr, dass ich ein zweites Mal dabei sein kann. Das ist immer ein bisschen lustig. Vor allem am Sonntagvormittag nach einem guten Frühstück.
SRF soll ja dieses Jahr kommen. Lustigerweise, ich habe ja damals, hast du vor, ist bestimmt schon 10 Jahre her, mit Rui de Bella Costa dieses Endo World Congress oder so, dieses Online-Ding mitgemacht.
Ja.
Da warst du, glaube ich, der einzige deutsche Referent und hast über SRF gesprochen.
Ja.
Ja. Vielleicht habe ich irgendwo auf einem Computer diese Aufnahme noch.
Das waren goldene Zeiten. Da kann man noch Spaß haben in der Ende. Das ist inzwischen alles nicht mehr. Ja, das ist Rui de la Costa. Der macht übrigens noch sau viel auf Insta.
Auf Spanisch aber oder auf Portugiesisch.
Und auf Herumme. Na, Portugiesisch. Portugiesisch. Aber es geht um die Sache, wenn du Techniken sehen willst oder mit so. Das ist schon nicht schlecht. Das ist schon ganz lustig. Ja, die SRF hat auf dem Markt verschwunden irgendwann mal leider. Taucht er auch nicht mehr auf, warum auch immer. Also es gibt viele Gerüchte. Ich habe auch nicht gefragt. Natürlich interessiert es mich brennen. Ich bin das eine alte Lästertasche. Alles gut. Aber ich habe schon eine dunkle Ahnung, warum es nicht gelaufen ist. Und so im Großen und Ganzen ist das auch schon bestätigt worden. Es gab damals, Henry Schein war ja damals Exklusivvertrieb und das ist einfach eine volle Granate in die Hose gegangen, weil Henry Schein solche Kleinigkeiten nicht vertreibt. Wenn man bei einem Händler mit 78.000 gelisteten Produkten und Artikeln, da spielt die SRF, da muss schon eine fette Marge drauf sein, dass Henry Schwein sich irgendwo hinbewegt. Und das machen sie tatsächlich nur, wenn es sich lohnt. Hat sich wohl nicht gelohnt. Die Person, die dafür zuständig war, hatte auch nicht wirklich eine Ahnung, wie man das weiter promoten kann. Whatever. Und ja, gab dann Streitigkeiten und was auch immer. Und dann gab es Gerichtsverfahren und was auch immer und so weiter und so fort. Und einer von den damals, SRF, der Redent Nova, aufgekauft und hat jetzt eine neue Version entwickelt. Hätte eigentlich schon vor Corona stattfinden sollen, aber Corona hat vieles katalysiert, in dem Fall nach hinten, weil es einfach nicht mehr so einfach war. Prototypenphase war abgeschlossen, war mit von Anfang an dabei, waren interessante Sachen mit dabei, jetzt ist eine neue Pumpe da. Ich habe das System jetzt bei mir seit knapp 4,5 Monate in der Praxis. Darf damit nicht arbeiten, weil nicht zertifiziert. Es hat nach wie vor keine Zulassung. Aber ich kann extrahierte Zähne damit zum Beispiel kaputt machen oder Workflow-Geschichten oder Reliability oder gucken, wie lange die Akkus halten und so weiter und so fort. Und da sind wir auch schon gut dabei. Anders werden sich noch ein paar Sachen ändern, weil jetzt einfach im Testbetrieb, wenn da unbedarfte Laien dran sitzen an den Geräten, ein paar Sachen hochgepoppt sind, wo ich sage, es geht gar nicht. Und das wissen die auch und es wird dann geändert. Ingenieure hole ich mir mal her, dass sie mal 2, 3 Endos angucken, dass sie mal wissen, wie das funktioniert.
Aber sind das wieder Ingenieure aus Israel oder?
Es sind Israelis, aber leben in Berlin.
Ah, okay.
Sprechen aber interessanterweise kein Wort Deutsch. Aber das ist ja heutzutage in den Zeiten auch völlig in Ordnung. Wobei ich mir das in Berlin echt lustig vorstelle, wenn die mit der U-Bahn fahren oder sonst irgendwas, dann schaffen auf Englisch anlabern. Ich glaube, dahingehend hat sich nach meinen Berliner Zeiten noch nicht wirklich viel geändert.
Tatsächlich fährt ja zurzeit keine U-Bahn zum Redent Nova Hauptquartier. Die Strecke wird neu gemacht.
Gibt es noch 5 Mark Kurzstrecke?
Also 5 Mark eventuell schon, aber und Kurzstrecke auch, aber das ist ja alles jetzt primär in der App digital drin. Ja. Und ich habe ja eh das Deutschland-Ticket. Sowas interessiert mich ja gar nicht mehr.
Okay.
Ja.
Ich bin vorletzte Woche bin ich nach Kassel gefahren, da hat mich ein Study Club breitgeschlagen, dann habe ich eine Vorlesung gegeben. Also ich habe mir mal wieder geschworen, nach diesem Deutsche Bahn-Erlebnis nie wieder Deutsche Bahn zu fahren. Also das ist unfassbar, wirklich unfassbar.
Ich bin ja ein
Ich
kleiner
never
Zugfan.
ever.
Also, aber ich, du musst ein paar Regeln bei der Deutschen Bahn kennen, damit das gut funktioniert. Am besten früh eher den ersten Zug, weil dann hast du noch viele Möglichkeiten danach. Nie den letzten Zug. Es sei denn, du
Ja,
hast viele Freunde entlang der Strecke.
der Strecke, genau, ja. Ja, das sind so Sachen, das ist Stuttgart-Frankfurt, da gibt es einen Sprinter, der ist eigentlich in einer Stunde 10 oben, dann schaffen es die Affen, 8 Minuten Verspätung rauszufahren. Und mein Anschlusszug in Frankfurt, das war bequem, ich dachte, cool, hast du 10 Minuten, kannst du bequem 4 Bahnsteige langschlendern, dir noch eine Brezel holen. Und dann hörst du kurz vor der Einfahrt in Frankfurt, ja, der Zug nach Kassel wartet nicht auf uns. Und ich sage, was? Und 2 Drittel des Zuges mussten dann umsteigen und alle, was? Ich meine, einer war heroisch, der ist dann rübergesprintet und hat eine Tür blockiert. Also ich danke für seinen selbstlosen körperlichen Einsatz. Weil ich glaube, die GSG 9 war schon unterwegs zum finalen Rettungsschuss für den Zugabfahrtsverhinderer. Unfassbar. Gut, wie auch immer. Redend ist er sehr rührig, ganz viele Sachen passieren im Hintergrund. Also ich kriege nicht immer sofort mit, wenn der Rechnung oder wenn eine Änderung implementiert wird. Aber wir sind da sehr nah dran. Und das System selber macht einen geschlossenen, guten Eindruck. Es ist also kein Gefiesel mehr mit irgendwelchen Kabeln, mit irgendwelchen Röhren, wie früher. Und dann blockierte der Kopf und wie auch immer. Ja, und das ist alles auf Single Use ausgelegt. Es ist alles Plastik, es ist alles selbst gedruckt. Es ist inzwischen ein sehr guter Produktionsprozess, der die Fehler immer weiter eliminiert. Und ich bin frohen Mutes, dass das bis zum endgültigen Start auch tatsächlich richtig gut wird. Auch an der Pumpe werden noch Sachen geändert. Und ob man die Pumpe überhaupt braucht, sei auch mal dahingestellt, weil meiner Meinung nach die optimale Situation wäre das Cordless Handpiece für die SAF, was auch ein paar Perks hat, aber im Großen und Ganzen ganz toll ist. Irgendwann. Noch nicht ganz, aber das ist halt einfach geil, weil Single-Use-Head mit der Feile drin nach Ablauf der Behandlung einfach weggeworfen und erledigt. Redet, macht sich doch einen Kopf mit zurückschicken, 5-Euro-Gutschein, keine Ahnung, irgendwas. Und ich habe denen schon vorgeschlagen, dass man vielleicht doch einen Baum pflanzen sollte. Greenwashing mal richtig. Das sind diese Plastikgedübel dort. Über die Preisgestaltung weiß ich auch nichts. Und ich habe mir in den letzten 20 Jahren meiner Industriezusammenarbeit auch angewöhnt, mit Firmen niemals über das Geld zu reden. Wenn ich gerne gefragt werde, was denn so ein realistischer Marktpreis ist, gebe ich das gerne. Aber über den Rest halte ich mich einfach raus, weil das ist nicht meine Angelegenheit. Meine Angelegenheit ist es, das System zur Reife zu bringen und auszuprobieren. Aber nicht irgendwelche betriebswirtschaftlichen Dinge. Und ich möchte mir hinterher auch nicht sagen lassen, nee, warum hast du denn so viel gesagt? Weil es ein realistischer Marktpreis ist. Aber dass die Richtung, in die es jetzt gerade geht, wird sehr sexy werden für die SAF und für die Leistung der SAF, die die SAF einfach bringt. Abgesehen davon, ich meine, also ich suche ja immer Sachen, die mir mein Leben einfacher machen. Das heißt, wenn es geht, ein einfaches Behandlungsprotokoll mit ganz wenigen Fällen, mit ganz wenigen Instrumenten und mit ganz wenigen Flüssigkeiten und mit sonst irgendwas, weil ich gucke immer, dass ich dort flutschig durchkommen, ohne dass ich einen riesen Lagerbestand haben muss. Und HEDP.
Ja, aber warte mal kurz. Effektiv muss man irgendwie auf 2005 kommen und dann kommt die SRF rein. Habe ich das richtig verstanden?
Nö, 1303 würde unter Umständen auch gehen. Aber jetzt kann ich nicht mehr sagen, weil ansonsten verstoße ich gegen meine MDA.
Das
Es ist
verstehe.
noch was Geiles in der Pipeline.
Okay.
Also was richtig Geiles in der Pipeline. Da sind wir gerade am Rumfuhrwerken. Also am Stichwort minimalinvasiv, wenn ich dir schon sage, eine 1303 oder 1403 als primäre Gleitpfadpfeile wird reichen. Dann kannst du schon dunkelstellen, was dann kommen könnte. Aber mehr kann ich wirklich nicht sagen. Ist momentan nur eine Idee.
Ja, nee, also ich meine, ich habe letztens Endo-Vortrag gemacht und da war ich auf der Webseite und musste dann so ranzoomen, was steht denn da nochmal auf der Packung und so weiter. Deshalb komme ich auf die 2005 tatsächlich. Und da gibt es ja also den typischen Opener, dann halt deine 13, 14,03 und dann war da noch eine 2005. Und das sah so aus, als würde das alles in ein Pack mit der SF-Feile kommen.
Ja.
Ja, und das ist natürlich interessant. Und die Frage ist natürlich immer, wahrscheinlich ist dann auch in dem Pack mit der SRF-Feile der gedruckte Kopf mit drin. Dementsprechend ist das denn der Einpreis für alles. Und aus meiner Sicht müsste der Preis ja nur in der Nähe vom Shaper sein. dann wird ja quasi ausgetauscht, oder wenigstens wird der Finisher ausgetauscht. Ja, ich glaube, der Finisher ist dann ein bisschen im Arsch.
Nee, wobei der Finisher durchaus noch seine Berechtigung, wo die SRF nicht rankommt. Also man muss da wirklich, beide haben ihre Indikationen. Die Frage ist, ob die beide, immer der Finisher ist, keine Ahnung, was kostet der netto?
Ja,
Ich weiß es nicht.
der
Oder
kostet
brutto?
richtig viel.
30?
Ja, da sind dann
30,
30 Euro
35?
Bereich. 30 Euro Bereich.
Irgendwo, ja, da musst du das schon überlegen, ob dir das zusätzliche Benefit wert ist. Also bei Revision macht der Finisher manchmal schon Sinn.
Ich habe jetzt tatsächlich nur die
Ja.
Revision Finishers, weil es war mir zu umständlich, beide zu haben. Ja, und dann dachte ich so, okay, dann nehme ich einfach nur die Revision Finisher. Weil,
Also den benutzt man ja auch nur, der andere ist ja voll der Lutscher. Also
das hast du gesagt.
der schlägt nichts von der Kanalwand, du brauchst schon die dicke Möhre. Nee, das ist für manche Situationen ist ganz gut, da kommt die SRF nicht ran. Ne? Und ich habe auch manche Fälle, die bereite ich tatsächlich nur mit dem Finisher auf.
Ja,
Also da kommt sonst nichts rein.
ich meine, gerade große einkannelige Frontzähne, die irgendwann mal ein Trauma hatten. Wobei dafür wurde ja der, weiß nicht, bei SF kenne ich ihn noch nicht, aber da gibt es ja den 3 mm SF-Durchmesser, der dafür quasi.
Meine Gebete wurden erhört, ja. Also ich vermute mal, dass ich die Jungs so lange genervt habe, bis sie einfach gesagt haben, komm, gib dir von Stett ein paar 3-0. Ja, es gibt eine 3-0 SHF. Und das ist sehr ehrfurchtsgebietend, wenn du die einmal in der Hand hältst. Und der Patient guckt auch echt sehr verstört, wenn du damit Richtung seinen Zahn gehen möchtest. Aber genau für solche Zähne, für Frontzähne, Posttrauma, nicht abgeschlossenes Wurzelwachstum. Du wirst lachen, auch in manchen jugendlichen Molaren. Kann dir schon mal durchaus Sinn machen, vor allem wenn da einer schon mal drin rumgewirkt hat und du eine Revision machen musst. Das ist zum Teil sehr angenehm. Die ist schon geil. Also die macht richtig Laune.
Aber was ich noch nicht verstanden habe, wenn ich jetzt den normalen Molaren habe, bei dem wir einen schönen palatinalen Kanal haben, der eher für eine größere SRF spricht und ein paar normale Kanäle, die ein bisschen kleiner sind, brauche ich dann am Ende zwei verschiedene SRF-Pfeilen?
Also es kann dir schon passieren, dass es so ist, ja, tatsächlich. Bei Primärbehandlung wirst du die 2-0er sehr wahrscheinlich nicht brauchen. Also ich brauche sie nicht. Ich habe sie früher auch nicht gebraucht. Da reicht die 1-5er wirklich aus. Und du musst ein bisschen, also du musst Vertrauen haben in die SRF, weil du siehst halt nicht, wie schön bei einer rotierenden Pfeile oder reziproken Pfeile wie Dentinspäne aus dem Kanal rauskommen. Das siehst du nicht. Du siehst nur, dass die Spülflüssigkeit sehr trüb wird. Du musst einfach ein bisschen Vertrauen haben, du musst ein bisschen auf die Wissenschaft vertrauen, dass es auch tatsächlich im apikalen Bereich ein bisschen was macht. Wobei ich traue der SRF da nicht und der Wissenschaft auch nicht. Ich kenne die Jungs, die die Mikro-CT-Aufnahme gemacht haben und ich forme apikal dann gerne nochmal nach. Traue, schau, wem. Ich mache das wahrscheinlich nur für meinen Kopf. Aber ja, du brauchst ja irgendwo eine Widerstandsform, du brauchst irgendwo einen apikalen Stop. Und dann eine 0,430 reinzuwerfen, das kostet nicht mehr wirklich viel Zeit. Insofern ist es schon ganz bequem. Ja, es kann dir passieren, aber wie gesagt, Primärbehandlung 1,5er reicht völlig. Und bei den Revisionsbehandlungen kommt drauf an, mit was dein Vorgänger da drin war. Wenn die deutsche Macke, ich bereite immer bis zu R50 auf, dann kriegst du auch schon mit der 2,0er Probleme. Weil der Kanal einfach so vergewaltigt ist, dass auch die SRF 2,0 keinen lateralen Druck mehr ausüben wird.
Okay, das ist krass. Also das hört irgendwann auf. Ich dachte, die kann sich
Ja.
so krass.
Nein. Nein, irgendwann mal reicht tatsächlich die Rückstellkraft der Pfeile nicht mehr aus, um da irgendwie noch effizient Druck aufzugeben. Und wenn man sich die ganzen, aber es ist gut, dass du es ansprichst, weil das ist immer, wie lange dauert denn das? Das Anfangsprotokoll waren 4 Minuten pro Kanal. Und das musst du erstmal überbrücken, also geistig. Das ist so ein bisschen, dein Mindset muss da stimmen, dass du die Pfeile echt 4 Minuten pro Kanal da in den Kanal schnorchelst. Alter, das ist so langweilig.
Ja, aber das ist ja jetzt vorbei mit Dual Wins.
Da sind wir uns noch nicht ganz einig. Also SRF bzw. Redet hätte gerne das Protokoll auf 2,5 Minuten pro Kanal runtergesetzt, weil aus der SRF Version 1.0 ist klar geworden, es gibt fantastische Diagramme, wann die Pfeile tatsächlich nichts mehr macht. Und das ist, wer hätte es gedacht, nach 2,5 Minuten. Nach 2,5 Minuten ist der Kanal so weit aufgemacht von der SRF, dass keine lateralen Scherkräfte mehr aufgebaut werden, da nichts mehr abgeraspelt wird oder sonst irgendwas. Aber die oszilliert mit 5000 Hertz. Das ist etwas, was man nicht vergessen darf. Also das ist eine permanente Aktivierung mit echten 5000 Hertz. Das ist das, was Winfried Zeppelfeld immer so gerne erzählt mit dem Endo-Activator und allem drum und dran. Dass nur das Sonic Sys oder Sonic Flex in der Lage ist, 5000, 6000 echte Hertz zu bringen. Das ist bei der SRF genauso. Und das ist eine permanente Sonic Activation of your Irrigant. Das ist definitiv so. Und das soll aber definitiv auch. Das zusammen mit dem Dual Rinse ist so eine Geschichte. Also Mechanik ist erledigt nach 2,5 Minuten. Das so. Aber was schadet es denn, wenn ich noch 1 Minute länger reinschnorche? Wenn du die Pumpe hast, musst du dir auch um die Irrigation keine Sorgen machen, weil das wird permanent irrigiert. In dieser Pumpeinheit ist auch eine Absaugung integriert. Das war das Erste, was ich wegprogrammiert habe, weil die Absaugung so effizient ist, dass sie dir den Zahn leersaugt. Was in manchen Situationen echt nervig ist. Ja, weil es dauert natürlich auch wieder ein bisschen, bis die normale Pumpe wieder angeht und normale Spülflüssigkeit wieder reinkommt. Aber da bin ich mir auch sicher, dass wir mit Reden da irgendwann eine Möglichkeit finden. Ich habe gesagt, lass doch die Leute selber entscheiden. Ja, aber. Nein, nicht aber. Lass doch die Leute selber entscheiden. Und ich habe das jetzt momentan bei mir so eingestellt, 10 Sekunden wird permanent gespült, für 1 Sekunde wird gesaugt. Du kannst es auch, keine Ahnung, 3 Sekunden, 3 Sekunden, 3 Sekunden, 5 Sekunden, 10 Sekunden gar nicht saugen. Es gibt mannigfaltige Möglichkeiten, aber in den Zeiten, wo wir alle mit Mitarbeitermangel zu kämpfen haben, ist es eigentlich schon ganz gut zu wissen, dass du nicht permanent jemanden brauchst, der dir hinten in die Kofferdammtasche absaugt. Das ist das Stichwort. Kofferdamm. Du musst Kofferdamm legen. Ohne Kofferdamm wirst du das Ding nicht einsetzen. Ja. Ich finde den Pulli gut. Corporate Branding. Machst du auch so Guerilla-Aktionen bei dir um die Praxis herum? Sprühst du das an Hauswände?
Nee, tatsächlich nicht, aber ich habe jetzt Luftballons mir geholt mit Kofferdamm-Logo und will die immer an mein Praxisschild hängen. Ja, aber
Mach dir kleine.
ich hab mir eine Guerilla-Aktion für die nächste DGT-Tagung aus überlegt.
Sag Bescheid, dass ich nicht da bin. Ich will das gar nicht mitkriegen. Sonst heißt es wieder, ich war's. Lass gut sein. Mach dir so kleine Aufkleber, die kannst du an die Straßenlaternen mit dran kleben. Nimm Antifa, Rassismus weg. Kofferdamm.
Lustigerweise, wo du gerade die Antifa ansprichst, ich hatte das dann irgendwie irgendwo gepostet, dass ich hellblaue Kofferdamm-Ballons habe. Und da meinten gleich zwei, oh, AfD-blau. Und ich so, das ist doch dunkelblau. Und ich sehe hellblau wie bei mir. Meine Aufkleber, ich habe natürlich auch Aufkleber, sind natürlich auch hellblau. Und ich dachte so, Mann, ey, auf was man heutzutage aufpassen muss.
Hellblau-gelb, oder? Hellblau-gelb.
Nee, hellblau auf weiß.
Ist ja bayerisch, was hast du mit Bayern zu tun?
Ich habe ja da immerhin studiert, aber nee, ist Zufall. Das weiß ich halt
Ja, aber du
gut
siehst, worauf
besser
man achten muss, ne?
auf Hellblau.
Ja, aber da siehst du mal, worauf du alles achten musst. Ja, also das ist mechanischer Aspekt, nach 2,5 Minuten ist vorbei. Ich bin da ein bisschen so hin und her gerissen, weil spülen kannst du eigentlich nie genug. Und was kostet euch das, wenn die Maschine für dich sowieso alles schon macht? Die Aktivierung, du hast keine mechanische Aktivität mehr im Kanal. Das heißt, der Kanal, die Form wird nicht verändert. Du aktivierst unter die Spülung Sonic 5000 Hertz. Ist echt gut. Das funktioniert so gut. Liegt letztendlich in der Entscheidung desjenigen, der die einsetzt. Unter 3 Minuten würde ich die nicht benutzen. Und das klappt ganz gut. Ich mache das intermittierend tatsächlich. Und das Dual Rinse ist es sehr, sehr spannend. Ich habe mich gegen dieses HEDP-Gekrösel, Iditonsäure, habe ich mich ewig lange gewehrt. Kann das gar nicht anders sagen. Ich habe von dem Professor Dr. Zehnder auch sehr oft Nackenklatschen erhalten dafür. Ich finde es immer noch furchtbar, weil die Galenik, wie es gereicht wird und die Vorbereitung, ist sowas von 1800. Man nehme diese Kapsel, rühre in einem Gefäß um. What the fuck? Im Jahre 2024, oh, das ist echt ein Gesiffe. Das ist ein Gesoppe. Das ist einfach eklig. Ja.
Aber wusstest du, dass die Kapsel sich auflöst in Hypo? Könntest du theoretisch einfach in Hypo werfen und dann macht's alles von alleine.
Ich habe gerade ein ganz anderes Problem. Wusstest du, dass diese Kapseln extrem hygroskopisch sind?
Nee.
Und das Pulver dann eine betonähnliche Konsistenz annehmen kann? Es ist nicht unspannend. Und zwar hat die SRF-Pumpenstation eine Mixfunktion eingebaut. Das heißt, du musst ja nicht mal ein Bechergläschen irgendwas rummischen, sondern das tatsächlich, kippst das mal ins Gerät ein, drückst einen Knopf und dann mischt das Ding das Zeug auf. Theoretisch. Hört sich prinzipiell echt gut an. Faktisch ist, dass die HEDP-Kapseln, die bei mir im original verschlissenen Container drin sind, seit 2 Wochen anfangen zu klumpen. Und wenn ich sage zu klumpen, meine ich damit, sie verstopfen die Pumpe. Die lösen sich nicht mehr vollständig auf. Das heißt, wir sind tatsächlich wieder dazu übergegangen, das Natriumhypochlorid und das HEDP in Pulverform mit einem Spatel in der Maschine vorzurühren und dann erst diesen Mixing-Vorgang zu starten. Ja, fühlt sich so ein bisschen an wie der große Alchemist von 1680. Ich finde es fürchterlich, aber es gibt tatsächlich Probleme, das Zeug flüssig ranzukriegen. Und ich hatte die Möglichkeit, mit Metzen zu sprechen bei der DGET-Tagung. Im Prinzip müssten sie, also das Zeug kann man flüssig liefern. Es wird ja in großindustriellen Bereichen tonnenweise verbraucht, das HEDP, das ist ja kein Wundermittel. Das ist ein Waschmittelbestandteil. Also die haben schon Erfahrung damit, wie das funktioniert. Dann gibt es ein bisschen Problem, weil diese Ethonsäure flüssig mit Phosphorsäure stabilisiert wird. Also ich glaube, also wenn das mal gemacht hat, so Phosphorsäure in Hypo rein. Man kann den Biofilm ja auch abgasen, keine Frage. Aber es kommt nicht so gut. Also da gibt es noch Probleme, aber es gibt prinzipiell eine Möglichkeit, das würde funktionieren. Aber es würde eine Neuzertifizierung, Neuzulassung von flüssigen HEDP erfordern für den medizinischen Bereich. Und das ist etwas, was mir ziemlich reichen, wenn ich nicht leisten will. Ganz einfach. Aber dafür ist der Markt noch zu klein. Definitiv. Ja. Mal gucken, wo da die Reise hingeht. Mit der momentanen Lösung bin ich sehr unzufrieden und sehr unglücklich. Das Problem an der Geschichte ist tatsächlich, und das hat mir Matthias dann auch des Öfteren in den Kopf geknallt, wie kann man denn so bescheuert sein, ein so geniales Material aufgrund der schlechten Haltbarkeit nicht zu verwenden? Er hat leider recht. Also wenn man in die Wissenschaft eintaucht und sich die Papers dazu durchliest, die erstaunlicherweise zu großen Teilen der Zürich-Gruppe zuzuschreiben sind, wie das auch immer kommen mag. Einen lieben Gruß an Professor Dr. Zehnder an dieser Stelle. Es hat nur Vorteile, es hat einfach nur Vorteile. Und wenn man auch mal so einen extrahierten Zahn, das habe ich tatsächlich mal gemacht, aber ich habe es nicht fotografiert, also sonst war ich einfach zu faul geworden mit einer Beziehung, aber mit rein nur Natriumhypochlorid. Und ich verwende in meinem normalen Spülprotokoll Zitronensäure für eine Minute und keine EDTA. Wenn man sich dann die Dentinoberflächen allein schon mit der optischen Vergrößerung anschaut, HEDP in der OCL oder eher in der OCL Zitronensäure und Dingsbums. Na, wie heißt das andere jetzt bitte?
EDTA. Gott,
ich bin langsam alt. Ja, danke, alt und tattrig. Dann fällt ein direkter Unterschied auf. Und zwar Natriumhypochlorid EDTA Zitronensäure ist echt erodiert. Das sieht erodiert aus. Und der Zahn mit HEDP ist samtig. Ich kann das gar nicht anders qualifizieren. Es gibt ein Paper von Matthias, das ist ein sehr gutes, über die Erosion des Dentins. Und das ist das, was euch Kleber doch, du klebst doch auch alles, oder? Mhm. Ja. Das ist sehr suspekt, solche Leute. Ja, das alte Schule, mechanische Retention ist mechanische Retention. Ist für euch ja auch interessant, weil ich meine, wie viel müsst ihr das Dentin aus dem Kavum anfrischen, bis ihr wieder ein gesundes Dentin habt, was tatsächlich auch eine Klebung ermöglicht? Wie machst du das momentan?
Also tatsächlich, das ist eine sehr spannende Frage. Ich nehme einfach den pragmatischen Weg und gehe einfach nur mit dem Sandstrahler danach rüber und verschließe das. Wissentlich, dass Frankenberger empfiehlt, das im separaten Termin zu machen.
Vergiss mal Frankenberger. Geh mal nochmal 10 Jahrzehnte zurück. Nimm mal Uwe Blunk. Der ist doch bei dir. Den kannst du direkt mal ans Bürotürchen köpfen.
Ja, kann ich. Aber ich habe nie in Berlin studiert, muss man dazu sagen. Ich habe jetzt nicht so
ist richtig... Ja wurscht. Ja. Ist ja wurscht. Unterhalte dich mal mit Uwe Blunk über dieses Thema. Es ist hochinteressant, weil keiner weiß es wirklich.
Ja, das ist mir schon vorher klar gewesen. Allein die Aussage, ist jetzt Hypo gut oder schlecht für die Adhäsion?
Schlecht. Dafür gibt es Studien.
Alle sagen mal, dafür gibt es Studien, aber find die mal so spontan.
Nein,
ja, die gibt's.
Kann ich dir sagen. Journal of Adhesive Dentistry. Schau mal rein. Gibt es tatsächlich welche? Ist das Gin? Leck mir ja mal. Schau mal früh morgen. Ey. Die Berliner. Keine Ehrfurcht vor gar nichts. Nee, es gibt tatsächlich, also Journal of Adhesive Dentistry, vor etwa 10 Jahren gelaufen, 2 Studien, die geguckt haben, ob man die Haftkraft erhöhen kann, wenn man die Kavität mit Natriumhypochlorid auswäscht. Und das ging tatsächlich zur MMA-Deaktivierung und zur Desinfektion der Kavität. Und 2,5%iges Natriumhypochlorid für 30 Sekunden hat die Adhäsion um etwa 80% verringert. Das ist ja logisch. Du brauchst das kollagene Netzwerk. Was macht Hypo weg? Richtig, das kollagene Netzwerk. Aber Uwe Blunk hat dafür ganz, ganz tolle, wirklich, er hat gute Studien, er hat eine gute Literatur. Da hat er mal 2010 in Berlin bei der DGE-Tagung einen Vortrag dazu gehalten. Das ist nicht schlecht. Es ist wirklich nicht schlecht. Und die Erosion geht zwischen 70 bis 170 µ, was verdammt viel ist. Und nicht umsonst hat, wie heißt denn der Kerl jetzt aus Genf? Keiji. Einmal diese Technik vorgeschlagen der präimplantatorischen Dentilversiegelung. Ob das jetzt Sinn macht oder nicht und ob das kriegsentscheidend ist hinterher für den adhäsiven Verschluss und allem drum und dran. Ich meine, wenn ich etwas einfach kontrollieren kann und es einfach wieder anfrischen kann, dann ist es kein Ding. Und der Sandstrahler ist sicherlich ein genialer Weg. Blunk empfiehlt dazu tatsächlich einen Rosenbohrer, bis du wieder gesundes Dentin hast. Das passiert dir mit dem HEDP aber nicht. Du bist davon befreit. Das heißt, wenn du HEDP benutzt und danach mit dem Sandstrahler die Kavität sauber strahlst und wieder anfrischt, bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und ich rede nur von Kardung. Ich rede jetzt nicht mal, wenn man noch Glasfaserstifte klebt, von der intrakanalären Adhäsion, die nochmal ein ganz anderes Schauspielchen ist. Was auch nur ganz wenigen bewusst ist, wenn man es noch macht.
Manchmal, manchmal nicht.
Ja, nein, um Gottes Willen. Das ist eine Philosophiefrage. Das löst dir auf jeden Fall eine Gebührenposition.
Ja, die habe ich auch bei mir
Schelm, der bei Arges denkt.
standardmäßig.
Ein Schelm, der bei Arges denkt. Naja, das ist. Stifte sind ein ganz anderes Thema. Da kann man sich auch wirklich lange drüber unterhalten. Und wenn du mit Prothetikern dich unterhältst, die gucken einem ein bisschen komisch und was mit diesem Glasfasergedönse darüber. Was halt man ist Italiener. Da müssen Glasfaser rein, wird in anderen Ländern dieser Erde ein bisschen pragmatischer gesehen. Und der Glasfaserstift steht nicht immer an Top 1 der möglichen Versorgung. Was materialtechnisch auch überhaupt keinen Sinn macht, aber völlig anders. So, dieses HEDP, verstehe mich richtig. Ich habe jetzt nicht mehr laterale Kanäle, ich sehe nicht mehr laterale Anatomie und ich benutze keinen Laser, weil. Aber selbst die Wurzelfüllung mit keramischen Ziele fühlt sich mit einem HEDP gespülten Zahn anders an als mit einem Natriumhypochlorid, EDTA und Zitronensäurezahn. Qualitativ. Ich kann das nicht quantifizieren, da gibt es keine Untersuchung drüber, da hat sich mir einen Kopf gemacht. Aber es ist deutlich angenehmer. Also das Ziele hat deutlich weniger Widerstand, wenn er nach apikal getrieben wird. Und die Oberfläche lässt sich besser mit dem Zeug benetzen. Weniger Erosion. Und das HEDP wird hundertprozentig der Gamechanger werden. Weniger DSRF. Aber DSRF ist gut. Aber der Prinzip hat sich nicht geändert. Gar nichts. Da wird sich auch nichts ändern, weil das Prinzip ist gut, das ist ausgereift. Da kommt nichts mehr viel. Andere Größen vielleicht, ja. Aber dieses Dual Rinse, das in Verbindung mit der RSF, ist schon neckisch. Das kann ich anders nicht sagen. Und da weiß ich auch tatsächlich, dass 80% der Wurzelkanaloberfläche berührt wurden.
Mit welchem Prozent Hypo spürst du das immer, wenn du nicht mit SRF arbeitest, sondern mit Dual Rinse arbeitest?
Sechs.
Sechs. Bleibst du bei der hohen Konzentration?
Ich bin bei der hohen Konzentration, weil das in den Pullen von Coltene geliefert wird. Es ist immer so eine Frage. Also keep it simple, stupid. Wann brauchst du denn eine hohe Hypokonzentration?
Ich sag mal, ich bin ja bloß runtergegangen mit Konzentration, weil Matthias Zehnder es sagte, dass sich das Dual Rinse so schnell abbaut in 6%igen.
Wie lange brauchst du nur für eine Endo?
Ich will
So,
ja auch am Ende der 2 Stunden noch 100% Dual Rinse haben.
was machst du 2 Stunden in deinem Zahn? Gottes Willen.
Ja, manchmal braucht
Also.
man Priendo. Das ist relativ doof.
Ja, da habe ich mich von befreit. Mache ich nicht mehr. Mache ich wirklich nur, wenn es extrem desolat ist. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Nein. Die freie Chlorinkonzentration nimmt nach 1 Stunde 10 ab. Es ist nicht deaktiviert. Das ist eine logarithmische Zerfallskurve. Ja, es ist deaktiviert. Also ja, ich benutze, wann brauchst du die hohe Konzentration? Die brauchst du in vitalen Fällen. Weil da geht es um die Gewebslöslichkeit. Und die Gewebslöslichkeit ist konzentrationsabhängig beim Hypo. Die Desinfektionsfähigkeit ist nicht konzentrationsabhängig beim Hypo. Das heißt, wenn du nekrotische Fälle hast, kannst du ja runtergehen auf 2, auf 3. Aus Einfachheitsgründen verwende ich immer 6. Warum? Ohne Scheiß. Coltene liefert das in ihren 500 Milliliter Pülchen. Die kommen in diesen Ständer rein, bevor ich die SAF einsetzen kann oder das Dual Rinse zum Einsatz kommt. Pre-Flaring, Vorbereitung, Leitplattenstellung, der ganze Quatsch habe ich nach wie vor Hypo, nur Hypo da drin. Und dafür muss ich halt ab und zu mal eine Spritze aufziehen, aber das Rumgespritze haben wir so weit wie möglich reduziert. Und dann kommt es halt in 6%. Hedinger in Bad Cannstatt, das ist einer der größten Natriumhypohersteller hier in Deutschland gewesen. Die hatten früher mal 7%iges, was sie für uns vertickt haben. Medizinschreiben gibt es nicht mehr. Aus, du wirst es kaum erraten, Zertifizierungsgründen. Und die bieten nur noch 2,5% an. Kommen aber nicht mit so coolen Haltern wie dieses Coltenes-System. Das ist irgendwie so gefühlt ein 60 Kilo Edelstahlhalter für die Flasche. Das heißt, das Mädel kann das direkt über den Lürlock-Adapter aus dieser Flasche zuziehen, was für den Workflow wirklich sehr förderlich ist. Du musst keine Spritzen vorbereiten, du hast kein offenes Hypo irgendwo stehen, das ist echt wirklich angenehm. So. Ja, es baut sich ab. Ich brauche für einen Molaren selten länger als 1 Stunde 15. Kommen wir erstmal in mein biblisches Alter. Und schau nur hin, Kleiner. Es ist, es dauert, es dauert, dauert, dauert einfach nicht mehr so viel. Also mit Preendo, ich habe meine Überweiser schon so weit so gut erzogen, dass Preendo-Aufbauten kommen.
Ah, okay. Das ist natürlich clever.
Ja, clever aus dem folgenden Grunde heraus. Ich schätze die Erhaltungswürdigkeit der Zähne manchmal anders ein als meine Überweiser. Und deswegen ist es mir wichtig, dass derjenige, der das danach auch prothetisch versorgen muss, sich mit der Situation noch komfortabel fühlt. Ich habe früher auch schon mal Zähne vorpräpariert, wo ich ganz genau wusste, es kann dann eng werden, weil der Überweiser hat keine Sichtvergrößerung, der hat keine Lupenbrille, der arbeitet noch plain, Auge mit allem drum und dran, aber ist vorpräpariert. Im Prinzip hätte er den Faden legen müssen, um die Abformung durchzuführen. Und selbst das ging in die Hose, nachdem das tatsächlich öfter dann Aufgabe innerhalb eines Jahres. Habe ich dann gesagt, nein, also wenn ihr genau das genau wisst, ihr ersetzt die Krone, ihr ersetzt die Teilkrone, ihr macht das Inlay oder was auch immer, bitte macht selber die EKR, macht selber den Preendo-Aufbau, weil dann wisst ihr genau, was ihr danach handeln müsst. Ich kann technisch viel machen, aber wenn der Kollege das nachher nicht versorgen kann, ist keinem geholfen. Deswegen passiert bei mir Preendo-Build-up kaum. Aber das ist Überweiserkommunikation. Da kann ich mit dem Verlust von 6% auf 2% echt gut leben. Da habe ich keinen großen Schmerz mehr. Da ich ja mit der SRF relativ gut weiß, wie viel Volumen ich da durchpumpe, passt schon. Irgendwas wird da unten im Biofilm erlebt haben. Naja, gut, weißt du, das ist, rechne dir das einfach mal durch. Pro Kanal 4 Milliliter pro Minute.
Ist viel.
Das ist viel. Permanent. Und dann kannst du es schön hochrechnen.
Nehme ich dann doch Don Chlorix.
Es beginnt so einen Kostenfaktor auszuarten, weil du musst auch diesen Verbindungsschlauch zur SAF mit Natriumhypochlorid bzw. Dual Rinse fluten. Und da gehen auch schon mal 11 Milliliter rein. Ja, genau. Und dann fand ich die Aussage lustig, ach du, wenn dir der Schlauch zu kurz ist, können wir einen Schlauch länger machen. Dass er, irgendwann habe ich dann 300 Milliliter versenkt oder nur im Schläuchlein. Deswegen ist das schon nicht unspannend. Aber da die Apotheke kein Hypo mehr liefern kann, Hedinger keinen Hypo mehr liefern kann, bin ich jetzt letztendlich auf dieses Coltena-Zeug ausgewichen und fahre damit ganz gut. Wobei meine Frau mir schon gesagt hat, ich müsse weniger spülen, weil irgendwie verbrauchen wir Liter von dem Zeug. Wobei mein Credo ist, wenn du denkst, dass du genug gespült hast, dann spüle ruhig noch mal 2 Minuten. Das schadet nicht. Und ja, 10, die hat recht. Ja, das Natriumhypochlorid alteriert natürlich die Dentinzusammensetzung, das ist ganz klar. Aber wir wissen nicht wirklich, was wir mit dieser Aussage machen. Ich habe keine Ahnung. Das Problem, was ich damit habe, ist, die meisten Studien über Cracked Teeth und VRFs und allem drum und dran kommen aus Japan.
Das ist Japan, echt?
Ja. Jetzt ist das Problem immer, was ich dabei habe, welche Rolle spielt die Ernährung? Ich meine, so der Durchschnittsjapaner hat noch keinen Kontakt mit einem deutschen Vollkornbrötchen gehabt. Oder eine schöne Bauernkruste. Da verzweifeln die, glaube ich, dran. Und wenn ich mich natürlich nur mit viel weichgekochten ernähre, dann ist vielleicht die Überlebensrate in manchen Sachen oder bei manchen Zähnen besser. Ich meine, schau dir die Möhren an, die Yoshi dort manchmal postet.
Ja, das ist
Da
krass.
weiß ich ganz genau. Da weiß ich ganz genau, der klassische Deutsche geht zum Bäcker, holt sich sein leckeres Siebenkornbrot und Der Zahn ist weg innerhalb von 2 Monaten. Egal, was ich da drüber mache, weil einfach nichts mehr steht. Scheint in Japan anders zu sein. Vielleicht ist auch das Patientenbewusstsein anders, ich weiß es nicht. Was ich in der Praxis beobachte, ist auf jeden Fall seit 3 Jahren eine Zunahme der Infrakturen und Frakturen, unabhängig ob endo behandelt oder nicht endo behandelt. Also ich habe jungfräuliche Zähne, der Klassiker, ne, Oberkiefer, Vierer. Ja, die Leute einfach vor lauter Stress sich die Zähne auseinanderknallen. Ob ich da jetzt mit meinem Hypo was anderes machen will? Ich habe Bekannte, die bereiten irgendwie standardmäßig gefühlt Taper 15 auf. Ja, und die Zähne stehen 10 Jahre drin. Ich glaube, das ist ganz, ganz viel, was wir nicht wissen, was wir nicht erfassen können oder wenig Literatur dazu haben. Und es ist deswegen weniger, ja, es ist schwierig. Also ich unterhalte mich mit Matthias dann wirklich ganz, ganz viel drüber. Es ist schwierig, dort irgendwo einen Konsens zu finden. What works in your hands? Hast du Probleme mit VRFs? Postendo?
VRF nicht so viel, aber tatsächlich sehe ich relativ viele Cracks, die mir manchmal auch den Tag verderben, weil wenn du denn einen siehst, der richtig schön durch den Brunnen durchgeht, das ist ja so eigentlich so ein bisschen vorbei.
Ist es, ja.
Ja. Und wenn du dann keinen 1,15 Termin geplant hattest für den Zahn, sondern einen 2 Stunden Termin.
Ja, ist ätzend. Aber es gibt ja immer noch in der Verwaltung genug zu tun. Na?
Ja, immer. Nee,
Immer.
aber im Prinzip siehst du eigentlich auch schon durch diese alte Füllung schon so einen Sprung durchgeht und der be begonnen hat in der Zahnsubstanz, dann weißt du, die Kacke ist am Dampfen. Ja, denn lustigerweise, die Magawi hat ja auf der letzten DGT gesagt, dass es so eine Grenze gibt von 6 mm Taschentiefe. Wenn es mehr sind als 6 mm Taschentiefe, ist die Prognose ganz, ganz schlecht. Wo ich mir denke, so, okay, aber wenn es jetzt schon vor 6 mm ist, kann es ja irgendwann weiter als 6 mm gehen.
Es ist immer, wir haben nach wie vor nichts da. Wir haben ja nicht mal ein System, wie wir die Restzahnhabsoezern evaluieren können, irgendwie standardisiert. Haben wir nicht. Ja, das ist Ausbildungssache, Erfahrungssache und dann Geschmackssache. Ja, ich schätze, du Stifte, wann setzt du einen Stift?
Ja, eigentlich nur, wenn der
Genau.
Überweiser unbedingt einen will.
Ja, warum will der unbedingt einen? Dann sind wir schon mal bei dem Thema.
Ja.
Weil eigentlich sagt man, Ferrul 1,5 bis 2 mm. Habe ich Ferrul, brauche ich keinen Stift. Also wozu brauche ich einen Stift?
Ja, das ist das übliche
Ja, das ist
Problem. Ja, ich,
so, ne? Sag mal.
lustigerweise, ich habe mich ja mal irgendwann unbeliebt gemacht. Da wurde nämlich ein Fall präsentiert irgendwo und da war von Anfang an klar, dass der extrudiert werden soll, kieferorthopädisch, wie auch immer. Und da wurde aber ein Glasfaserstift gesehen und da meinte ich so, warum setzt du da eigentlich einen Glasfaserstift, wenn das Ziel ist, danach eine Extrusion zu machen? Das bringt doch gar nichts.
Ja. Restbeschmutzer. Und deswegen das Gleiche mit dem Natriumhypochlorid. Also wenn sich da einer wirklich Sorgen drum macht, einmal drum und drei, kann er runtergehen auf 2,5%. Aber dann stört es dein Workflow wieder. Ganz enorm.
Also ich habe sie jetzt
Und du
einfach
machst du
so diplomatisch gelöst, dass ich während der Behandlung mit 2%igen spüle und eine Abschlussspülung von 6% mache.
Was ja auch kein Ding ist. Und ich habe mich für den anderen diplomatischen Weg entschieden. Ich knall da 6 rein. Fertig. Das ist erledigt. Ich meine, das ist wirklich, es sind so viele Variablen. Ja, es ist sicherlich eine Variable, aber ich denke, die Mechanik deiner Aufbereitung, deiner mechanischen, spielt nochmal eine ganz andere Rolle. Und wenn du dir das mal anguckst, was mich bei diesen ganzen Erosionsstudien auch noch so ein bisschen angeht, ist, der Zahn ist sklerosiert. Das Wurzelkanaldentin ist sklerosiert. Ja, zwischen 35 bis 70%. Und ich meine, das sind alte Studien, das ist aber nichts Unbekanntes, aber das wird negiert. Und das sklerosierte Dentin hat kaum organische Anteile. Was soll da kaputt erodieren? Ich weiß es nicht. Und ich denke, auch dieser Wahnsinn mit minimalinvasiv und maximalinvasiv oder was auch immer. Ich meine, derjenige, der kleine Aufbereitungsgrößen verwendet, weiß ganz genau, wovon ich rede. Es ist eine Pest, das nachher abzufüllen. Ich freue mich über bereits aufgerissene Revisionsfälle. Da hast du mal richtig Platz. Das ist so schön zu arbeiten. Und wenn du klein bleiben willst, ist es nervig. Ob da der Zahnhartsubstanz nicht Verlust, ob nicht eher eine Rolle spielt, als das Hypo, was dann hinterher reinkommt. Oder wenn da so eine unschuldige Reziprok 25 ohne Gleitvaterstellung bis nach Apikal runtertreibst. Keiner macht das nach dem Prinzip von Gus und Jared. Der postet momentan auf Facebook, ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest, gegen Konkurrenzmotoren.
Ja, habe ich gesehen.
Irgendwelchen Gashandel, schreib bitte, dass du Financial Interests hast. Schreib das mal bitte hin, weil du verwirrst die Leute. Der nimmt ein Video, 13 Jahre alt, von Gustavo de Deus, das ist einer der ersten brasilianischen Motoren gewesen. Das war eine Krücke. Das war furchtbar, das Ding. Eine Möhre. Und dann nimmt er das im Jahre 2024, schreibt es nicht dazu. Alter, ernsthaft? Und deswegen finde ich das immer so ein bisschen, da bin ich mal hin und her gerissen. Also,
Der Typ propagiert ja auch ein bisschen so nach dem Motto, hier nimm deine Reciproc Blue, brauchst keinen Gleitpfad und jag's runter.
ja, und dann kommt immer das Totschlagargument. Ich habe zehntausende Fälle. Super. Glückwunsch, Gasser, dass du zehntausende Fälle hast. Hast du die nachverfolgt über 10 Jahre, ausgewertet statistisch? Nein. Dann ist es eine nette Kamingeschichte. That's it. Das war's. Also es laufen massive finanzielle Interessen da hinten rum oder was auch immer. Letztendlich, ich bin frei, ich betreue keine Bohrerfirma mehr, keine Pfeilfirma mehr oder sonst irgendwas. Es ist doch scheißegal, mit was du den Platz für deine WF und für deine Desinfektion schaffst. Solange das Ding nicht abbricht, Hauptsache ein bisschen zentriert bleibt. Nutz doch, was du Bock hast. Alles andere sind Versuche, irgendwas zu erklären, was wir nicht erklären können. Ich kann auch nicht erklären, warum sich der Ingenieur mit 46 einen naturgesunden Prämolar gecrackt hat. Und zwar so, dass ich ihn extrahiert habe. Und nach Anlegen der primären Zugangskavität klar war, das Ding wackelt. Der wurde oben noch von den Randleisten zusammengehalten. Der war aber einmal durch. Keine Sondierungstiefe. DVT völlig unauffällig, außer einer apikalen Aufhellung. Nichts gesehen.
Krass.
Ja. Und das wissen wir auch nicht. Und dann kommt nicht so, ja, Bruxer, falsche Okklusion. Ja, super, hinterher bist du immer schlauer, aber wir können.
Nach 40 Jahren ganz plötzlich die falsche Okklusion.
Ja, also das sind, ja, das sind so Geschichten, das verstehe ich dann immer nicht. Hinterher sind dann immer alle ganz schlau, aber ich sitze ja in dem Moment vor dem Patienten und muss dem ja irgendwas machen oder erklären. Aber Case Assessment vorab machen. Ob er kracht oder nicht, hast du letztendlich nicht in der Macht. Wenn er kracht, dann kracht er.
Ich habe letztens tatsächlich den ersten Riss, den ich im Zahn schon gesehen habe, auch da wirklich mal im DVT gesehen, der spannend aussah. Wir reden jetzt nicht von diesem komplett durch. Ja. Risse erkennt man ja im DVT gar nicht. Finde ich immer so lustig, wenn Leute, ich irgendwie am besten natürlich schon mit DVT kommt der Patient, ich habe einen Riss im Zahn, brauche eine zweite Meinung. Und es ist dann so ein implantologisches DVT, wo ein Riss erkannt wurde.
Ich kann dir, also ich hab tatsächlich jetzt einen Patienten übernommen vor 2 Wochen. Da kann ich dir mal die DVD-Auswertung zukommen lassen. Du raufst dir die Haare, aber das ist wieder ein komplett anderes Thema. Aber deswegen wurden die Guidelines dafür auch jetzt vor 3 Wochen geändert. Und zwar wird nicht mehr behauptet, dass du den Riss siehst, sondern bei der Rissdiagnostik auf die Nebenzeichen achten sollst. Wie zum Beispiel Strichwärmiger, Knochenabbau, lokalisiert, singulär und so weiter und so fort. Das ist jetzt mit in die Guidelines aufgenommen worden. Weil auch dem Letzten wohl klar geworden ist, auch wenn er ein 2 µ Pixel hat, dass er den Riss nicht detektieren wird.
Nee, sieht man nix.
Aber du siehst den Knochen ab und du siehst manchmal, wo es hingeht. Also dahingehend, das ist aber dann ist für mich auch wieder die Frage, hättest du das nicht sondieren können? Aber wenn du Patienten oder Kollegen, liebe Kollegen fragst, wie viele von euch haben standardmäßig eine PA-Sonde im 01-Tray? Ja.
Ja, ich habe sogar mit Millimetern.
Aber da guckst du in ratlose Gesichter. Ja, ich auch.
Ja, weil die anderen habe ich mir genervt.
Warum du?
Ne, die anderen habe ich mir
Ich habe
genervt.
mir die halt bestellt.
Ja, ist ja ganz einfach.
Ich habe mir die halt bestellt.
Einfach bei Ufüli angerufen und dann hast du ein paar. Ich muss mir jetzt nach
Ja, ist gut.
anderthalb Jahren jetzt sogar langsam welche nachbestellen, weil die dann doch.
Du kannst mit denen auch Wurzelreste aus Alveolen fischen. Das geht auch gut.
Ja, man kann auch sehr gut Teflon runterhalten lassen von der ZFA, aber.
Teflon?
Teflon.
Teflon? Gibt es doch günstig bei Comdente. 45 € Nauerlei.
Ja, aber es ist nur ein Laborprodukt, kein Medizinprodukt, keine Sorge. Kannst du nicht im Mund einsetzen.
Ach, schade, ich dachte, das wäre das zertifizierte
Nee,
Mundteflon.
nee, ist kein Mundteflon, ist Laborteflon.
Ja, das ist ja wieder so die nächste Sache. Also ein Zertifizierungszwang. Aber whatever, ey. Da macht man sich gar nicht wuschelig. Also wirklich, SAF kommt, Dual Rinse ist ein Game Changer. Wenn einem langweilig ist in der Praxis, kann das Dual Rinse jetzt schon mal einsetzen. 10 Milliliter eine Kapsel, echt easy.
Ich mache 20 Milliliter eine Kapsel.
Eieieiei.
Ja, aber Matthias hat es mir erlaubt. Ja. Das ist der
Das lasse ich
Vorteil.
mir jetzt gleich mal schriftlich geben.
Das ist der Vorteil. Ja, aber lustigerweise, eigentlich macht es ja abrechnungsmäßig eher Sinn, 10 Milliliter eine Kapsel, weil dann brauchst du meistens ja noch eine zweite oder eine dritte und dann kannst du plötzlich die Materialkosten abrechnen. Ja.
Genau, und davon befreite ich die SRF halt ein bisschen, weil wenn du einen Vormittag hast, dann machst du 80, 90 Milliliter hypofertig mit den Kapseln. Dann, wenn du beim ersten Patienten 50, 55 durchgejuchtelt hast, ich fülle das einfach ein bisschen auf, mach dann nochmal zwei Kapseln rein und fertig ist.
Ja, ich meine, bei dir ist ja allein die Hypokosten sind ja schon in der Unzumutbarkeitsgrenze.
Tja,
Ich hatte am Freitag eine
dafür brauche ich
Fortbildung
weniger.
zum Thema Unzumutbarkeitsgrenze.
Dafür brauche ich weniger Feilen.
Okay, das ist natürlich ein Argument.
Ich meine, letztendlich kannst du jedem nur den Tipp geben, und das ist auch erstaunlich, wenn ich das im Study Club gefragt habe, wie hoch sind eure Materialkosten für die Endo? Durchschnittlicher Oberkieferfrontalmolar mit vier Kanälen.
Lustigerweise war ich letztens,
Weißt du es?
ich habe es letztens indirekt ausgerechnet. Ich habe mich für die Berliner Kammer so eine Fortbildung gemacht, so geht so ein bisschen zum Thema effiziente Endodontie und da habe ich mal alles so durchgeguckt, was kostet das denn gerade aktuell? Eddie ist ja fast bei 5 € gelandet, die Iriflex ist ja bei 1,80, die Braunspritze 5 Milliliter 1,50. Das ist, dann musst du ja, kannst du ja dann noch die Handschuhe, die goldenen dazu rechnen. Ich habe goldene Handschuhe.
Oh, Fotos, Fotos, oder ist es nie passiert?
Du kannst dich am, ich meine, für die, die den Podcast hören, ist es zu spät, aber diesen Mittwoch kannst du dich doch zuschalten bei mir und die goldenen Handschuhe sehen. Live.
Ist das eine Pulpotomie-Behandlung?
Ja, ich weiß auch nicht, ob es eine Pulpotomie wird. Könnte auch eine indirekte Überkappung werden oder partielle Pulpotomie, aber auf jeden Fall ist es eine tiefe Karies.
Ich bleib mal lieber draußen, ich stelle immer nur so komische Fragen, dann haut mich wieder irgendeiner von den komischen Septodont-Jungs.
Ja, das ist, bei Septodont gibt es auch spannende News.
Da bin ich gespannt, was da an Spannendem kommt.
Ja.
Ob ich irgendwas brauche. Biodentine liegt bei mir nach Benutzen von zwei Kapseln immer noch in der Schublade drin. Ich weiß nicht so recht, was ich mit dem Zeug
Ja,
machen
du
soll.
machst ja auch keine Vitalhaltung.
Nö.
Das ist ja ganz einfach.
Rattenschwanz ist Rattenschwanz und bleibt Rattenschwanz.
Ja, ich meine, der Trend ist noch nicht nach Stuttgart rübergeschwappt, mit der Vitalhaltung.
Nee, der ist noch, nee, der ist. Stuttgart rennt nicht jeden Trend hinterher. Ich habe auch damals Resilon verpennt.
Oh, das ist aber schade für dich. Ich hab Resilon erlebt. Live.
Völlig.
Vom Handling gar nicht so schlecht.
Ich habe das in einem Fall benutzt. Nee, nee, nee. Deswegen sage ich, mach du, was, mach mal. Ich gucke mir das einfach noch ein bisschen von der Seitenlinie aus an. Und das Patientenklientel, was bei mir in der Praxis aufschlägt, ist tatsächlich zu 90% nicht für Pulpotomien, partielle Pulpotomien, direkte Überkappung oder was auch immer geeignet. Tatsächlich nicht. Ich habe letztes Jahr eine gemacht, die ist auch gut gegangen, alles easy, aber ohne Biodentine. Ja, mit einem anderen Material und das läuft, wenn die Indikation dafür da ist. Aber das sehe ich halt so häufig nicht bei mir, weil ich wenig eigene Patienten habe, die Überweiser entweder selber den Versuch schon gewagt haben und ich dann nur hinterher aufräume oder aber von der Möglichkeit einer möglichen Vitalerhaltung nicht überzeugt sind. Ja, deswegen, du, ist eine tolle Sache, wenn das ein bisschen weiterkommt, wenn die Protokolle mal ein bisschen zuverlässiger werden und eindeutiger werden. Why not? Technisch ist es nicht schwierig.
Zurzeit ist eigentlich ist fast alles relativ klar. Nur das Thema, hat die Blutung irgendeine Aussage oder nicht? Ich persönlich glaube ja eigentlich, warum soll die irgendeine Aussage haben, die Blutung? Es gibt natürlich die Fontäne, die macht schon eine Aussage, aber alles unter Fontäne, da wissen wir nichts.
Ja, aber es ist so wunderbar, weil damit hast du nämlich, und das mögen wir Menschen so gerne, weil wir haben gerne klare Zeichen, klare Richtlinien, klare Anweisungen, da stehen wir total drauf. Und dann, wenn dir gesagt wird, wenn das nach einer Minute steht, bist du safe. Ideal, top, geil, weil die stand 59 Sekunden. Ich muss safe sein, und dann geht dir der Zahn nach 4 Wochen doch hoch und du fragst dich, warum? Die Blutung stand doch. Und das sind so Kleinigkeiten. Also. Das ist genauso wie mit Recalls. 4 Jahre Recall sieht gut aus. Und der Zahn geht nach 4 Jahren, 2 Monaten flöten. Was heißt denn das jetzt? Merkst du was?
Also wie gesagt, ich zitiere einfach mal Marga Rhee wieder. Sie meinte, 20 Jahre sind interessant.
Ist so. Ist völlig richtig. Und es gibt eine Kaplan-Meier-Kurve tatsächlich zum Überleben von diesen 10. Spannend sind die ersten 5 Jahre. Das ist so ähnlich wie bei Implantaten. Und wenn du die ersten 5 Jahre überlebst, ohne größere Komplikationen, Probleme, Schwierigkeiten, ist die Wahrscheinlichkeit so hoch, dass auch die nächsten 20 drin bleiben. Aber sobald innerhalb der ersten 5 Jahre Beschwerden, Probleme, Symptome, Reinfektionen oder sonst irgendwas auftauchen, ist die Prognose echt mies. Und echt mies bedeutet bei 50 bis 60%. Und da muss man fairerweise den Patienten dann auch sagen, pass auf, musst du überlegen, ob es sich lohnt. Da hat der Falk Schwendicke was Gutes gemacht, eine Kosten-Nutzen-Analyse. Eine Re-Endo. Mit deutschen Versicherungsdaten. Obwohl wir uns auch immer so gerne feiern, wie geil wir da irgendwelche weißen Linien auf die Röntgenbilder gezeichnet haben. Eine Re-Endo hat eine beschissene Prognose und erzeugt etwa die doppelten Kosten im Vergleich zu einer andersartigen Versorgung. Vor allem asymptomatische bereits wehkavierte Zähne. Da sollte man sich wirklich ganz, ganz arg überlegen, ob man da reingeht. Wenn nicht gerade die Miete fällig wird. Das war Kosten-Nutzen für den Patienten nicht gewahrt. Weil das ist publiziert worden, aber da redet man nicht drüber. Irgendwie redet man da nicht drüber. Man geilt sich dann lieber auf, dass man neues Material hat für irgendwas. Keine Ahnung.
Ich kenne ja Falks Veröffentlichung und ich finde es immer sehr interessant, was er so schreibt. Und manchmal glaube ich immer nicht die Daten, die er dann zugrunde legt, wie er auf die Kosten-Nutzen-Relation kommt, finde ich manchmal ein bisschen auch zu niedrig angesetzt.
Ja, das sind retrospektive Daten. Es steht ja immer drin, von welchen Jahren er da in die Versicherungsdaten reingeguckt hat. Und das kommt,
Ich meine,
korreliert dann schon.
aber ich meine, wenn er jetzt die BEMA-GKV-Daten nimmt, die hat er ja dann bei irgendwelchen Füllungsrestaurationen genommen, ja, dann denke ich mir immer so, okay, das sind doch, da weißt du ja nicht, wenn das eine MKV-Füllung ist, was für ein Eigenanteil dahinter war und so weiter, also.
Nein, du siehst nur den BEMA-Anteil, aber das schreibt ja auch selber. Das ist eine von den Limitationen solcher retrospektiven Versicherungsdatenbetrachtung. Aber es zeigt dir schon mal eine Idee, wo es hingehen kann. Und das macht es ja nicht deutlich besser, wenn der Kollege für eine Composite-Füllung 300 € MKV gekriegt hat. Übrigens, da freue ich mich wahnsinnig drauf, als Endodontologe, auf das Amalgamverbot. Ich habe mir schon überlegt, ob ich mir eine Yacht vorab bestelle, auf Verdacht. 15 Meter wären angemessen.
Willst du damit nach Island fahren, oder?
Nö, oben in Island stehen, das ist ein
Okay.
Fischerboot.
Walfänger Oskar.
Walfänger, ey. Aber das ist auch so etwas, das echt, du, 25 wird ein extrem spannendes Jahr werden in der Beziehung.
Ja, aber die werden alle switchen auf Glas und Meerzement.
Ich hatte letztens mit GC ein kleines Gespräch, weil ich meine, ich habe Amalgam in der Praxis. Ja, ich habe noch Amalgam in der Praxis. Ich habe tatsächlich die Amalgamfüllung letztens bei einem Asylbewerber benutzt. Das war innerhalb der letzten 3 Jahre eine F1O. Das war's. Das heißt, ich habe das Problem bei mir in der Praxis auch nicht und ehrlich gesagt diskutiere ich da auch nicht lang rum, weil es gibt Kunststoff und es gibt Kunststoff. Und der Aufwand ist immer der gleiche, ob ich einen billigen Kunststoff nehme. Und das verstehe ich immer nicht, ob die Leute nicht rechnen können. Ich begreife das nicht. Das ist so ähnlich wie in der Endo. Kapiere ich nicht. Auch für ein Glas Ionomer-Zement brauchst du eine Matrize. Und auch da muss die Matrizelegeart abgedichtet sein. Du musst nicht über den Kofferdamm legen. Du kannst auch mit dem Rückko-Kofferdamm arbeiten. Also mit diesem weißen Flauschigen. Keine Frage. Du musst aber auch die Karies rausmachen. Du musst auch eine Form präparieren. Du musst das härten lassen, du musst dann nachher lackieren und das sind also Sachen,
Da werdet ihr
was
auch.
bringt es euch denn, was Material 50 kostet?
Nee, ich meine, ich sag mal so. Es ist so eine Equia-Kapsel, oder nennen wir es Equia-Forte-AT-Kapsel, ist überhaupt nicht günstig. Wenn man sich die
2,50.
Verpackungsanleitung, wenn man sich die Verpackungsanleitung durchliest, was man da eigentlich machen muss, um die Ergebnisse zu bekommen, wie die Türken in ihren 10 Jahresstudien haben, dann konditionierst du das erst, die Kavität, dann machst du das Equia rein, dann machst du drüber noch einen Lack. Ja. Und es ist ja nichts Neues, dass die Kariesentfernung die meiste Zeit eigentlich dauert.
Ja, und deswegen auch die ganzen Leute, die mir sagen, ja, ich brauche für meine Kunststofffüllung so lange und warum und wieso? Das ist ja, Jungs, für eine Legeart des gelegte Amalgamfüllung brauche ich nicht weniger Zeit als für eine Legeart des gelegte Kunststoff.
Ja, ist ja auch nichts Neues. Eigentlich, wenn du dann auch hier diese wie ist denn, Berggrün oder Bergdal Winkelstücke hast, womit es dann nochmal maschinell
Ja, kondensieren,
ja,
genau.
ja.
Und danach muss das schnitzen und dann brünieren und dann muss das passen und dieses passen. Ich frage mich dann immer, wie geht das? Also entweder macht er eine Füllung oder er macht irgendeinen Scheiß. Ich habe ein alter Kollege von mir gesagt, das größte Glück, dass wir Zahnärzte Handschuhe benutzen, ist, dass man die Füllung nicht anhand eines Daumenabdrucks identifizieren kann.
Und das einzig Doofe ist ja auch bei dieser ganzen Amalgam-Geschichte, wenn du mal wirklich jemand hast, der sagt, ich will eine Amalgamfüllung, aber die soll perfekt sein, kannst du ja die nicht wirklich berechnen.
Ja,
Ja, das
kannst
ist
du tatsächlich
gemeine.
nicht.
Ja, wenn du einfach sagen würdest, wir brechen Füllungsmaterial egal, wir brechen einfach bloß unsere Zeit, die wir damit verbringen und fertig. Ja, ja. In Stuttgart ist da ein bisschen günstiger mit 1,15.
Weißt du, aber das ist mein GC-Vertreter dann auch gesagt, was habt ihr denn im Angebot? Also Klasse 1, Klasse 2 freigegeben, irgendwas. Da hat er mir auch einen modifizierten Glasionomerzimmer, sehr gut, kennen wir schon, gibt es seit 30 Jahren, nichts Neues. Und da kostet eine Kapsel auch 2,50. Braucht aber auch zwei Minuten, 3 Minuten zum Aushärten. Der ganze Zeitoverhead ist der gleiche. Das ist mir die Frage, warum sollte ich das dann überhaupt anbieten?
Ja, ich meine, was wahrscheinlich passieren wird, und das wird das Schlimme sein, dass es Komposit auf Kasse wie bei den stillenden Müttern und bei den Kindern sein wird. Das wird im Sommer passieren, wird das gemacht werden. Oder wenn gerade wieder EM ist, ist ja bald wieder, dann wird das beschlossen. Das ist natürlich der absolute Tod, denn wenn es denn dazu führt, dass ich denn, wenn ich sage, will, ich will eine normale, also dafür bezahlt werden, dann müsste ich ja dann plötzlich das komplett privat
Ja,
machen. Dann kann ich meine
ja,
halbe
ja.
Kassenzulassung sofort abgeben, weil es sich dann gar nicht mehr lohnt.
Willkommen in meinem Leben als Endo.
Hast du noch eine Kassenzulassung?
Ich habe noch eine Kassenzulassung. Ich habe noch eine Kassenzulassung. Ich werde die auch nicht abgeben. Also ich finde das totaler Quatsch, die wegzugeben und allem drum und dran. Also im folgenden Grunde, wir haben hier eine Notdienstpraxis in Stuttgart. Ich habe mit dem Case gar nichts mehr zu tun. Ich zahle irgendwie 480 € momentan oder 500 im Jahr und bin meine Notdienste los. Also alle Notdienste. Ich muss nicht mal in die Praxis gucken. Die KZV hat hier in der Praxis gekauft, stattet die irgendwie aus, stopft da irgendwelche Leute rein, die irgendwas machen. Die haben sich bis dato, also die Patienten als Rückläufer, die ich bekommen habe, auch nicht mit Ruhm bekleckert, aber sie machen die Leute zumindest schmerzfrei und sind des Nächtens da. Möchte ich nicht aufgeben und ich habe immer noch ein paar, weißt du, die arme alte Oma. Die kann sich's einfach nicht leisten. Mach ich auf Kasse, kein Ding. Also meine soziale Verantwortung. Oder ich habe meine armen Asylbewerber oder meine Flüchtlinge oder was auch immer, wenige, aber ich habe sie immer noch da. Da ist es halt schon schwierig, wenn du da, du kannst einfach nicht sagen, also bei der Ukrainerin, die mit dem Makan unten bei mir vor die Praxis fährt, habe ich keinen Schmerz zu sagen, die Endo kostet sich 1,5. Weil da trifft es nicht die Falsche, aber demjenigen, der wirklich mit einer großen Familie den Landweg gegangen ist, geflüchtet ist vor irgendwas aus Syrien und jetzt erstmal selber aufgrund der Lage hier nicht aus dem Pötten kommt, den stoße ich auch nicht von meiner Schwelle.
Ja, ich meine, das ist auch der Grund, warum ich auch noch eine halbe Kassenzulassung habe. Ich sag mal so, manchmal hat es ja auch Vorteile bei Situationen, wo du zum Beispiel sagst, Mensch, meine erste Endo hat nicht geklappt. Ich mache jetzt mal aus Kulanz vielleicht doch was anderes. Ja.
Ja,
Ja, und sagen wir, es muss ja nur, kann ja auch eine WSR sein, wo ich zum Beispiel, ich habe mich eigentlich entschieden, keine WSR zu machen, aber ich habe letztens mal eine Extraorale gemacht, weil das dann einfacher war für mich in dem Fall, als am Siemer eine, was ist das, der Zerrumpfschnittbild.
ich bin völlig bei dir.
Ja, und dann ist natürlich cool, die Option zu haben, zu sagen, pass auf, die Prognose ist jetzt natürlich eine andere, wenn wir das so machen und der könnte dann kaputt gehen dabei und so weiter. Aber es gibt eine Chance, wenn die Extraktion erfolgreich ist, dass dann vielleicht das tatsächlich funktioniert. Aber dafür brechen wir ihn jetzt nicht, sondern machen es über die Kasse und fertig. Und das ist dann Win-Win. Da müssen wir jetzt nicht über Budgetierung reden. Da bin ich dann gleich in dem Quartal over the limit.
Aber das ist, ich weiß nicht, wie ist das bei euch in Berlin, nicht mehr bei uns? Und wir können der KZV gegenüber Praxisschwerpunkte bzw. Besonderheiten angeben. Das hat 2 Jahre gedauert, bis ich meine 1400 bei WKWF, die ich über dem 100er-Schnitt liege, mal irgendwie glaubhaft in die Köpfe von den Jungs prügeln konnte, dass ich da, ich werde in Ruhe gelassen.
Ich sag mal, es gibt garantiert die Möglichkeit, aber das musst du ja meistens in der Wirtschaftlichkeitsprüfung darlegen und auf den Teil habe ich keine Lust.
Zur Wirtschaftlichkeitsprüfung war ich nicht drin, aber es gibt sowas wie eine Wirtschaftlichkeitsberatung. Ich bin da reingekommen und es ist gut, dass du sitzt, weil ich mit meinem WKWF-Verhältnis zu wenig Röntgen. Ich wollte das unbedingt schriftlich haben. Habe ich leider natürlich nicht gekriegt, aber ich wollte es unbedingt haben, tatsächlich. So, das war die Auffälligkeit. So, geht's euch noch gut?
Aber machst du nur ein Röntgenbild zum Schluss oder was?
Tatsächlich, ja.
Okay.
Aber über die Sinnhaftigkeit von diesen Masterpoint-Geschichten und anderen Dingen, und dann hatten wir uns schon mal drüber unterhalten.
Ja, aber ich habe es ja Generalprobe genannt und du hast es akzeptiert. Ja, aber lass uns noch
Es
ein,
ist doch, es viele, viele.
wir müssen noch einen Satz zur WF trotzdem noch sprechen, weil du hast das bloß vorhin angeteasert, aber da muss ich noch was genau wissen.
Was denn?
Ich meine, du hast ja, also beim klassischen SAF-Protokoll, wenn du jetzt nicht nochmal mit einer 3004 reingehst, kommt ja dann immer, dass wir machen einen Abdruck mit Gutta-Percha apikal.
Ja, chloroformte Technik. Willkommen
Genau.
im 17. Jahrhundert, ja?
Ja, machst du das eigentlich noch oder machst du da einfach, schneidest dir einfach ein Gutta-Percha auf dein 3004 und that's it?
Ich habe ja meine Arbeitslänge. Und wenn ich den Gutta-Percha-Cone auf Arbeitslänge bekomme, dann bin ich glücklich und zufrieden. Und der Rest empfinde ich jetzt inzwischen tatsächlich als extremst akademisch. Weil die Jungs, die warm vertikal abfüllen, stopfen ein Zeug da unten rein, in der Hoffnung, dass sie irgendwas warm kriegen, was exponentiell und nicht mal linear zwischen 10 und 15% schrumpft. Und müssen dann Druck ausüben, völlig unkalibriert, um diese Schrumpfung zu kompensieren, weil der Sealer ja so viel schrumpft, wobei der AH Plus ja gar nicht so viel
Ein
schrumpft.
guter Pärcher.
Also das sind so viele Idiotien. Ha? Nur der gute Pärcher, genau. Und dann holen sie sich ein kühles Bier auf die Tatsache, dass sie dann apikal auf einmal 99,85% guter Pärcher haben. Super. Da sind so viele idiotische Schwachheiten drin, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll.
Ich probiere das ja immer nicht so direkt zu promoten, dass ich einfach sehr glücklich, sehr gut bin in Single Cone Endo. Aber ich hatte letztens tatsächlich eine E-Mail, da wurde direkt nochmal gefragt, nachdem die Patientin bei der Beratung war, ob ich warm vertikal fülle. Und danach hat sie den Termin wieder storniert.
Ja, aber du, Kismet, wer weiß, wozu es gut war. Solche überaus gut informierten Patienten. Ich meine, ich habe hier unten einen ganz, ganz lieben Kollegen, einen Weibling. Und es ist immer sehr, sehr lustig, weil wir kriegen dann meistens beide gleichzeitig die gleichen E-Mails von irgendwelchen Psychos, die irgendwelche Zähne behandeln wollen, wo garantiert schon irgendwie so 5 Behandler vorher gesagt haben, Alter, hat keinen Sinn, zieh ihn einfach raus, es ist erledigt, macht einfach keinen Sinn. Dann schicken die dann einfach nochmal rum. Aber da tauschen wir uns dann immer aus, welche Informationen er ihnen gegeben hat und welche Informationen ich gehabt habe und allem drum und dran. Ich sage dann immer, ich bin da leider nicht qualifiziert genug. Aber ich habe da Kollegen in Waiblingen.
Das ist
Dann schickt
echt.
ihn dann zu Jakob rüber.
Das ist echt nett.
Aber das ist, du weißt nie, wo es gut ist, weil wenn es bei solchen Kleinigkeiten schon beginnt und jetzt mal ernsthaft unter uns Pastorentöchtern, nicht mal unter Kollegen besteht ein Konsens, welche WKWF-Methode irgendwie gut wäre. Woher will ein Laie das einschätzen? Dr. Google? Dr. Yahoo? Ich habe keine Ahnung. Und ich habe keine Geheimnisse, ich rede offen über das, was ich gemacht habe. Ich erkläre den Patienten noch sehr viel und die freuen sich auch immer ein Loch, weil für die ist es ja auch ein Black Hole, was da passiert. Aber jetzt, auch solche Sachen, das sind Diskussionen, das sind Philosophiefragen. Ich habe jahrelang warm vertikal abgefüllt und ich habe nicht mehr, nicht weniger Misserfolge. Punkt. Aber warum soll ich mir das Leben kompliziert machen mit einer warm vertikalen Abfüllmethode, mit einem Epoxy-Hard-Sealer, wo es doch etwas viel einfacheres und zumindest gleichwertiges gibt? Warum muss ich mir ein Gerät für 2.500 € kaufen, um ein Wärmegutta-Pärcher irgendwo reinzustopfen?
Nee, ich meine, das wird, ich habe gerade das Gefühl, dass gerade in Deutschland das sehr gepusht wird. Aber die Wurzelfüllung, für die Wurzelfüllung ist das doch so wichtig. Aber sag mal, selbst die Leute, die das vor Jahren sehr gepusht haben, reden ja nicht mehr so viel drüber. Also das merkt man schon. Es gibt natürlich immer noch die Leuchttürme, die seit Jahren über ihre Capture Zone sprechen und das auch weiterhin machen werden. Ich glaube, das ist alles, was Vereinfachung angeht, ist immer besser.
Ja, aber das läuft diametral dem Spezialistentum und dem Spezialistendasein entgegen. Also ich bin ja nur Spezialist, weil ich sehr komplizierte Sachen machen kann. Und dazu gehört halt eben als Absatzpunkt, Unique Selling Point, ich mache Warm-Vertikal. Und Warm-Vertikal korrekt ausgeführt ist eine sehr komplizierte, langwierige Angelegenheit. Und das passt zu dem Spezialisten. Ich meine, wenn du kannst du auch sagen, pass auf, Keule, ich mache einen Single Cone, nehme einen Pac-Mac. Misch das einmal richtig durch, habe ich auch warm kondensiert, irgendwo hin. Vielleicht ist das mal gar nicht so dämlich, vielleicht sollte ich das tatsächlich mal ausprobieren.
Ja, aber ich
Ich
meine,
habe noch welche in der Praxis.
aber wenn du SAF nimmst, dann ist es ja auch, bist ja auch Spezialist automatisch.
Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Also alles klar. Aber weißt du, das ist ein Irrsinn, anstatt zu zeigen, wenn es einem wirklich darum gehen würde, die endodontische Grundversorgung irgendwie zu verbessern, dann suchst du dir ein paar Sachen aus, die tatsächlich dem GP helfen. In unserem Teil ganz täglichen Wahn. Wenn du einem GP sagst, ja, bei mir dauert eine Endo 2 Stunden, dann guckt er dich an und sagt, Keule, in der Zeit habe ich 15 Leute durchgeschleust.
Ja, das ist krass
Ich habe
manchmal.
keine Zeit für 1 Stunde. Ne? Und dann kommt der Spezialist mit seinen abgehobenen Dingchen da aus seiner Praxis raus und er sagt, ach, heute bin ich aber fertig, ich habe heute 6 Patienten gehabt. Ja, und dann guckt der normale GP rüber und will den eigentlich nur prügeln.
Ja, das ist.
Und dann kommt immer die Frage, wie erreiche ich denn eine Qualitätssteigerung mit welchem Einsatz? Du sagst, du spül doch erstmal. Ein Kollege ruft mich an, irgendwas stimmt nicht, weil er macht alles und er spült dann 0,435. Dann habe ich nur gefragt, riecht dein Hypo noch nach Hypo? Nee. Ja, dann spülst du wohl nicht mit Hypo. Dann hast du wohl
Kochsalz.
nur noch Kochsalzlösung da drin. Ne? Weil das seit wann steht denn die Flasche offen? Das weiß ich jetzt gar nicht. Deshalb merkst du was? Sobald du die Flasche angebrochen hast und dort Toastsauerstoff reinkommt, dann steht die nicht im Kühlschrank, in allem drum und dran. Das Zeug kannst du nach 2 Wochen wegwerfen. Ist fertig. Solche Kleinigkeiten nur dafür. Wir Spezialisten sind dafür da, sehr komplexe, schwierige Fälle zu lösen. Ja, weil wir nichts anderes machen. Ich habe jetzt 10.000 Stunden in meinen Fingern drin. Endo. Ich bin aber nicht dafür da, eine Vidé zu machen, obwohl wirklich das nach wie vor ein feuchter Endodontistentraum von mir ist. So eine schöne Vidé. Das ist kein heißer Zahn, sondern einfach eine schöne Vidé. Einfach friedliche Vidé. Wenn nicht gegen irgendwelche Fragmente kämpfen, Perforationen kämpfen oder was auch immer, das, wo man sagt, okay, es ist machbar, was ist einfach nur nervig. Und dafür sind wir Spezialisten da. Wenn einer wirklich das Interesse hätte, seine Kollegen im Umfeld irgendwie aufeinander das Level zu heben, dann gibt denen einfache Tipps und Tricks. Wie zum Beispiel, mach doch erstmal die Karies weg, mach doch erstmal einen Aufbau. Setz dir ein Zeitlimit. Wenn du nach 15 Minuten nicht in die Kanäle kommst, hör auf, weil es wird nicht besser werden. Das sind solche Kleinigkeiten und damit hilfst du den Kollegen deutlich mehr, als warm-vertikale Abfüllmethoden zu propagieren. Da schüttel ich inzwischen nur noch den Kopf und sage, Jungs, in welcher Welt lebt ihr denn? Und da fällt mir der Kollege aus Paraguay ein.
An den erinnere ich mich.
2013 ist, ja?
An die Geschichte erinnere ich mich.
Nee, das war zu. Es ist einfach, in welcher Welt lebt ihr denn? Keep it simple, stupid. Das gilt auch bei uns in der Endo. Und es gibt so viele Sachen, wie man es einfacher machen kann. Und ich denke, auch der GP wird von der SAF tatsächlich profitieren. Da bin ich überzeugt von. Wenn er sich auf den Kofferdamm einlässt, ohne Kofferdamm das Ding zu verwenden, auch mit der integrierten Absaugung, die sehr stark ist, ist hasardös. Das ist Selbstmörder.
Brauchst du immer noch so einen Straight-Line-Access eigentlich?
Ach, so ein Quatsch. Was ist ein Straight-Line-Access? Bedeutet das jetzt, mesiale Randleisten wegzuschrubben, den Zahn auszuhöhlen? Für eine 1,5er brauchst du mindestens einen 1,5er Durchmesser. Und nein, du kannst sie auch um die Ecken treiben, aber das ist Erfahrungssache. Wenn du mal so 20, 30, 40 Zähne damit gehabt hast, dann weißt du ganz genau, wie die mechanischen Limitationen dieser Pfeile sind, wie weit du sie knicken kannst und wie weit du sie nicht knicken kannst. Das kommt von ganz alleine. Und das war damals der Grund, warum ich die SAF aus dem Fenster geworfen habe, weil sie mich gezwungen hat, relativ große Zugangsöffnungen zu machen. Mein Pendel schwingt gerade wieder zurück. Ich gehe wieder ein bisschen in mittelgroße Öffnungskavitäten. Ich habe diese ganz kleine Futzelscheiße, habe ich satt. Entweder ja, werde ich zu alt oder ich habe da keine Geduld mehr oder sonst irgendwas. Aber es bringt mir keinen Vorteil, mich darüber zu feiern, dass ich ein einmal 1 Millimeter großes Loch habe und da 8 Kanäle behandelt habe. Das sind so Penisprothesen, da brauche ich nicht mehr. Finde ich albern persönlich. Und dann am besten noch durch eine Kunststofffüllung. Ja.
Ja, das ist immer das Beste.
Oder noch besser durch eine Krone. Yippie-yay. Ja. Was soll das? Und das fällt auch so unter den. Letzte Woche einen Kollegen zur Hospitation da gehabt. Und ich sage, wo, in welchen Facebook-Gruppen bist du unterwegs? Da Style Italiano, Endodontics. Also, oh Gottes Willen. Dann guck dir doch mal was Vernünftiges an, Kerle. Wie die neueste Disney-Version von Ariel zum Beispiel. Oder sonst, aber guck doch nicht auf SIE. Die machen dich alle wahnsinnig. Da siehst du irgendwelche Zähne, ganz fantastisch gelöst. Aber du, sobald du einmal nachfragst, ob es einen Recall gibt oder sonst irgendwas, verschwinden die alle. Oder du wirst niedergebrüllt. Passiert mir jetzt nicht so häufig. Aber da musst du dich echt fragen, wovon lässt du dich beeinflussen? Und sowas haben wir alle, so kleine Triggerchen. Und in einem ein bisschen zweifeln lassen. Und inzwischen, nein, muss alles nicht sein.
Nee, bei Style Italiano in der Dontex finde ich es immer sehr interessant, wann sich das Protokoll der Feilen ändert. Ja, da gibt es immer ein.
Wenn dann der Sponsor kommt.
Ja, genau, wenn ein neuer Sponsor kommt. Ja. Ja, wenn Fabio Gioni sich hinstellt und so. Ich nehme gar keine Handfeile, ich mache alles maschinell mit dem gleichen. Denke ich mir so, okay, interessant, Fabio. Dir glaube ich das vielleicht sogar,
Das
dass
ist
du
die
das
Denk.
machst.
Gerade mit Fabio, ey. Also, Sunny Italiano in der Dontix ist der Prototyp einer Marketingmaschine.
Sehr clever.
Extremst clever. Extremst clever, extrem gut gemacht, sehr straff organisiert, da gibt es kein Gelusche oder sonst irgendwas, das ist richtig heftig.
Und
Ich
jeder muss da
habe über
performen.
drei Leute,
Jeder muss da
ja
performen, der
tatsächlich,
damit macht.
ich hab über drei Freunde von mir, habe ich einen tiefen Einblick in diese Strukturen erhalten. Faszinierend. Also Mafia ist nicht weniger gut organisiert, tatsächlich. Aber das ist genauso wie UPenn mit ihren ganzen Kongressen. Wenn der Kim ein Il Jong wäre, dann hätten wir ein Problem, weil der hat in jedem Land seine Schläfer sitzen. Das ist der Hammer. Und die organisieren dann wie so ein Pop-up-Kongress. Da ist immer ein Local mit dabei, der das organisiert. Man wundert sich, wo überall UPenn-Absolventen hocken. Also es ist enorm. Aber du darfst bei aller Fachlichkeit nicht vergessen, das sind riesige Promoting-Marketing-Maschinen, die nur eins zum Ziel haben, ist verkaufen. Fertig. So wie wir. Wir verkaufen ja auch unsere Leistung. So, mein Lieber, fällt dir noch was ein?
Wir haben eigentlich alles geklärt, was es gibt. Die ganze Zahnmedizin
Mal
in anderthalb Stunden.
kurz mal durch. Oh Gott, ey.
Ja.
Ja, Mittwoch, sagst du. Wie viel Uhr ist Mittwochs?
18 Uhr.
Schaffe ich, glaube ich. Ja, mal gucken. Muss man sich da registrieren?
Ja.
Meine Daten kriegen die nicht. So.
Ich registriere
Das ist lieb von dir.
Ja, so treibe ich die
Was
Anmeldung hoch.
genau hat Zepto notiert?
Ich gucke einfach mal so, welche E-Mail-Adressen ich so habe und gebe die ein.
Warum willst du die Septodontiums aufregen? Wenn die meinen Namen lesen, kriegen die wieder alle an. Herzkasper. Oh Gott, der von Stetten, oh Gott!
Nee, der bekommt
Ach, das
keine
ist nicht.
Herzkasper. Nur ich, wenn ich es weiß.
So, warum hältst du den Heidemann-Spatel jetzt im 60-Grad-Winkel? Sind so Kleinigkeiten.
Ja, das wird sehr spannend am Mittwoch. Aber es ist ja schon die dritte Edition, dementsprechend habe ich schon ein paar Erfahrungen sammeln können.
Ist das immer der gleiche Patient?
Ja. Immer das gleiche Video, das abläuft.
Oh Gott, ey. Nee, das wird gut gehen. Da mache ich mir gar keinen Kopf.
Ich mache mir auch keinen Kopf. So,
Mein Lieber,
danke,
es
lieber
war mir
Oskar.
wieder ein Fest, wie immer. Dann wünsche ich noch einen wunderschönen Restsonntag. Und dann werden wir mal gucken, was so aus deinem Italiener wieder geht.
Ich bin gespannt.
Alles Gute dir.